Wir wollen beten. Was wir in diesen vier Strophen gesungen haben, das wollen wir gern dir auch noch einmal mit unseren Worten sagen, dass wir dich preisen als diesen großen Herrscher und Gott. Danken dir, dass wir deine Spuren erkennen können in unserer erlebbaren Schöpfung, in der Erfahrung unseres eigenen Lebens, aber in ganz besonderer Weise in dem, dass du deinen Sohn gesandt hast. Dieser Sohn, der das fleischgewordene Wort Gottes ist. Und dieses Wort Gottes streckt sich aus, auch nach hinten in die Vergangenheit, in die Geschichte Israels. Und wir staunen über Gesetz und Propheten, staunen über die Offenbarung deines Willens, preisen dich über die Genauigkeit deines Willens, dem Eintreffen deiner Verheißungen und Zusagen. Danken dir, dass wir die Generation sein dürfen, die einen reichen Schatz erfüllter Verheißungen vor Augen hat. Und jetzt bitten wir dich auch an diesem Abend, dass wir wieder neu etwas verstehen vom Reichtum der Prophetie, vom Geschenk dessen, was du uns gegeben hast. Segne du bitte unseren Bruder, gib du uns ein offenes Ohr, ein offenes Herz, um aufzunehmen, zu lernen, zu begreifen, hineinwirken zu lassen unser Leben. Du hast gesagt, dass wir Freunde sind von dir und Freunde wissen, was du tust. Wir sind nicht unwissende Knechte, sondern du klärst uns auf und wir wollen gerne auch an diesem Abend deine Aufklärung entgegennehmen. Segne du uns bitte darin. Amen. Amen.
Erst einmal herzlichen Dank für die Begrüßung. Unterwegs habe ich gedacht, ich gehöre eigentlich schon zum Inventar hier auf der Lahe. Eigentlich, ja. Ich bin gern gekommen. Die Umschaltung von der November-Israel-Woche in die Oktober-Israel-Woche ist mir nicht schwer gefallen, vor allem auch wegen des Themas, der Messias im Alten Testament. Und nun ist heute Abend ja ein Einzelthema drin, das man als, durchaus als ein Mammutthema bezeichnen kann, die Bedeutung der alttestamentlichen Prophetie. Eigentlich ist das ein Thema, das ganz an den Anfang einer solchen Woche stehen sollte, aber nun ist es so geworden, wegen den ganzen Terminen und Verschiebungen und Festlegungen. Es ist eigentlich ein grundlegendes Thema, die Bedeutung der alttestamentlichen Prophetie gehört hinein in das, was uns in dieser Woche beschäftigt, der Messias im Alten Testament. Ich habe heute Abend vier Punkte, das zeige ich jetzt dem Übersetzer, weil es immer ganz gut ist, ein Gerüst zu haben, an das man sich halten kann. Und ich hoffe, dass ich die Punkte auch nenne. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Wenn ich es nicht sage, musst du mich daran erinnern, gell? Ja. Damit die da drüben richtig das einrasten können. Also, mein erster Punkt. Die Bedeutung der alttestamentlichen Prophetie verstehen bildet die Grundlage für unseren Zeugendienst. Alttestamentliche Prophetie verstehen bedeutet, dass wir für unseren Zeugendienst die Grundlage haben, überhaupt die Grundlage. Und da gehe ich aus von einem Wort aus dem Lukas-Evangelium, nun natürlich jetzt nicht aus dem Alten Testament, aber wir werden gleich merken, wir landen schnell im Alten. Und zwar Lukas 24, da lese ich jetzt die Verse 44 bis 48. Ein Abschnitt aus einem Bericht, in dem geschildert wird, wie Jesus seinen Jüngern erscheint, als der Auferstandene. Also Lukas 24, 44 bis 48. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Welche Schrift? Das Alte Testament. Eigentlich das Geschriebene verstanden. und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen und von den Toten am dritten Tage, und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Es ist auch eine grundlegende Stelle, von der hier die Rede ist. Und das Kernwort, das mich am meisten anspringt, ist das: Da öffnete er ihnen das Verständnis. Rechtes Schriftverständnis. Damals mussten ja die Apostel als Zeugen den grundlegend für das, was durch Jesus und mit Jesus geschehen ist. Und hierfür öffnete ihnen Jesus selber als Auferstandene, dass sie das begriffen haben, das Verständnis. Wie haben sie verstanden? Wie müssen wir dieses Verstehen verstehen? Ich möchte jetzt uns eine Frage vorlegen. Da werden die Antworten sicherlich verschieden ausfallen. Es gibt verschiedene Äußerungen dafür, wenn wir etwas nicht verstehen. Wenn wir etwas nicht verstehen. Wie können wir da reagieren? Wie sagen wir das? Wie drücken wir das aus, wenn wir etwas nicht verstehen? Was meint ihr? Bitte? Wiederholen? Ja, aber ich verstehe es nicht. Wie? Ich habe es nicht begriffen. Ich habe keine Ahnung, ich kapiere es nicht. Oder wie meinst du das? Weiter, ich bin immer noch am Sammeln. Ich warte nämlich auf einen ganz bestimmten Satz. Das kapiere ich nicht. Ich wiederhole es deshalb, damit es aufs Band kommt. Bitte? Was meinst du damit? Also ich bringe es... Entschuldigung, ich... Fast hätte ich es verraten gerade. Bitte?
Auf die Reihe.
Ich bringe es nicht auf die Reihe. Ja, ich bringe es nicht auf die Reihe. Man kann für das Ich bringe es nicht noch ein anderes Wort jetzt verwenden. Ich bringe es nicht auf den Punkt. Was war da gerade? Ich bring's nicht zusammen. Kennt ihr den Ausdruck? Nicht? Ich hätte das wahrscheinlich gleich gesagt. Also, wenn ich etwas nicht verstehe, dann kann ich das wiedergeben mit dem Satz: Ich bring's nicht zusammen. Das meint, ich bring's nicht auf die Reihe. Meint dasselbe. Oder ich bring's nicht auf den Punkt. Ich bring's nicht zusammen. Das heißt, da sagt einer etwas, aber das hakt in meinem Kopf, in meinem bisherigen Verständnis, das ich habe, nicht ein. Das passt nicht zusammen. So. Und jetzt bin ich nämlich an dem Punkt, an dem der Herr Jesus etwas gemacht hat, das die Apostel damals verstanden, gleich zusammenbrachten. Das Wort, das hier steht für Verständnis, ich habe es genau untersucht, heißt zusammenbringen. Er öffnete ihnen, dass sie zusammenbrachten. Ja, was denn? Wenn ich etwas verstehen will, muss ich es zusammenbringen. Und erst dieses Zusammenbringen hat aus den Aposteln Zeugen gemacht. Alles andere wäre sonst eine Sache gewesen, wo das, was sie sagten, in der Luft gehangen hätte. Das sagst du wohl, aber was soll das? Das leuchtet mir nicht ein. Zeugen müssen etwas sagen können, das auf einem Zusammenbringen beruht. Ich werde das gleich belegen. Ein Zeuge muss etwas sagen, indem er etwas zusammenbringt mit dem, was er sagt. Da ist einer Zeuge bei einem Unfall, schwerer Unfall. Er muss vor Gericht aussagen als Zeuge. Was muss er als Zeuge sagen? Es war ein allgemeines Gemurmel, ich wiederhole das jetzt. Er muss sagen, dass das, was er gesehen hat, übereinstimmt mit dem, was geschehen ist. Er muss also das Geschehene mit dem Erlebten, sprich mit dem, was er gesehen hat, das Geschehene mit dem Erlebten zusammenbringen. Das ist der Zeugendienst. Wehe, wenn er was zusammenfantasiert. Der Zeugendienst der Apostel war kein anderer. Sie mussten das, was sie mit Jesus erlebt, gehört, gesehen haben, verfolgt haben, aufgeschrieben haben sie wahrscheinlich noch nichts, die haben keine Notizbücher gehabt, aber die haben viel auswendig gelernt. Das Memorieren war damals gang und gäbe. Und man kann das an manchen Worten, die Jesus gesprochen hat, heraushören. Wenn er so gebündelt Sätze bringt, die wurden memoriert, wiederholt, etwas respektlos gesagt, eingetrichtert. Das war damals dran. Sie mussten das, was Jesus gesagt hat, was sie mit Jesus erlebt haben, was er getan hat, das mussten sie als Grundlage nehmen für das, was sie dann auch sagen. Zusammenbringen. Das Erlebte mit dem, was sie sagen. Und nun kommt etwas ganz Wichtiges noch dazu. Und deshalb ist dieser erste Punkt, würde ich sagen, ein Grundlagenpunkt. Alttestamentliche Prophetie verstehen, bildet die Grundlage für unseren Zeugendienst. Sie mussten jetzt das, was im Alten Testament prophetisch von Jesus bereits niedergeschrieben wurde, zusammenbringen, gleich verstehen, mit dem, was sie erlebt haben mit ihrem Meister. War die Grundlage des Zeugendienstes. Ihr Lieben, wenn in unseren Tagen, das mit dem Zeugendienst natürlich nicht gestrichen ist, ist ja ganz klar, aber wenn in unseren Tagen da und dort sehr viel Subjektives, das heißt, das, was einer persönlich erlebt hat, in den Vordergrund geschoben wird, dann ist es nicht einfach grundsätzlich falsch, ganz klar. Es geht um das, was das Wort Gottes in unserem Leben persönlich, das heißt subjektiv, bewirkt. Und das kann ich, das soll ich auch sagen. Aber wenn es bei diesem Subjektiven bleibt, das heißt, ich sage nur das, was ich erlebt habe, was ich empfunden habe und sozusagen meine Sicht, das Subjektive auf mich persönlich zugeschnittene, fehlt ein ganz wichtiges Standbein, nämlich das Wort, das geschriebene Wort. Und dieses wichtige Standbein, das bekamen damals die Apostel vom Herrn Jesus selber zugeteilt. Sie konnten sagen, da steht's geschrieben im Alten Testament. Das hat doch Jesus auf Schritt und Tritt seinen Jüngern auch beigebracht. Also steht's geschrieben und es muss alles erfüllt werden, was geschrieben steht. Von mir, also von Jesus. Hat er doch oft gesagt. Und die Jünger selber waren ja, Entschuldigung, an vielen Stellen doch etwas blockiert, um nicht zu sagen vernagelt. Also die hatten tatsächlich Probleme, das zu verstehen. Manches Mal wirklich eine Decke vor den Augen. Und Jesus hat sie ja manches Mal so hart an die Kandare genommen, deshalb. Aber jetzt, als der Auferstandene ihnen Bibelunterricht gegeben hat, da hat er sie eingeführt und wirklich diese Tatsache im Leben seiner Apostel fest zementiert, um nicht zu sagen eingebläut und zu sagen, liebe Leute, ihr könnt jetzt, und das müsst ihr dann auch tun, ihr könnt jetzt vom geschriebenen Wort Alten Testaments ausgehen und könnt sagen, so steht's geschrieben und so haben wir es erlebt und gesehen. Das hat auch Petrus getan. Ich war die erste Pfingstpredigt, die er gehalten hat. So wie es in der Apostelgeschichte berichtet ist, das war eigentlich ein Wiederholen alttestamentlicher Worte. Aber am Schluss steht der Satz, dafür sind wir Zeugen. Das heißt, das können wir bestätigen. Zeugendienst. Ich meine, dass das für uns heute genauso wichtig und entscheidend ist. Dass wir bei allem Bezeugen Jesu immer auch das geschriebene Wort der Bibel im Gepäck haben. Es gibt eine Stelle im Johannesevangelium, hängt mit der Auferstehung Jesu zusammen, also Johannesevangelium, Und zwar Kapitel 20. Da kann man als denkender Bibelleser, und beim Bibellesen soll man seinen Verstand schon dabei haben, ist ja klar, da kann man als denkender Bibelleser ins Stutzen kommen. Und hoffentlich kommt man das. Wenn man sich nämlich darüber Gedanken macht, kommt man drauf, warum das so dasteht. Und da kommt man genau auf den Punkt, den wir jetzt gerade als Punkt 1 behandeln. Also Johannes Evangelium, Johannes 20, das ist der Bericht von der Auferstehung Jesu. Johannes ist da dabei, er und Petrus gehen zum Grab, weil sie ja erfahren haben, Jesus sei auferstanden und können das nicht recht fassen. Und da heißt es, ab Vers 6, da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieh die Leinentücher liegen, aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, das ist Johannes, der zuerst zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Kann man natürlich sofort fragen, was hat er gesehen? Ich will jetzt auf die Einzelheiten da jetzt nicht eingehen, das wäre ein Thema für sich, aber hochinteressant. Und sah und glaubte. Was hat er geglaubt? Dass Jesus auferstanden ist, das kann gar nicht anders sein. Und sah, aber sah und glaubte. Dass er nicht mehr da war, und kann natürlich jetzt von Kritikern gesagt werden, das war dann vielleicht Leichenraub, so. Die Jünger haben den Leichnam gestohlen und so. Solche Märlein sind ja umgegangen. Und bis heute macht man ja an dem Punkt rum, nicht? Da wird ja die Auferstehung Jesu gedeutet und umgedeutet und wegerklärt und Zusatz erklärt und was weiß ich was alles. Aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern jetzt kommt nämlich der nächste Satz. Und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Was will denn da der Johannes sagen? Es ist ja sein Evangelium. Wisst ihr, das Wörtlein denn an dieser Stelle ist so komisch. Ist ein Begründungssatz. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht. Der Johannes übt hier eigentlich Kritik an sich selbst und an den Jüngern, oder an Petrus auch, einfach an den Jüngern. Ja, was denn? Was für eine Kritik? Er will sagen, eigentlich hätten wir Jünger ja schon drauf kommen müssen. Aufgrund des geschriebenen Wortes, aufgrund der Schrift, aufgrund dessen, was geschrieben steht von diesem Jesus, dass er von den Toten auferstehen wird, das ist doch das, was Jesus mit seiner Leidensankündigung, die ja mehrfach geschehen ist, seinen Jüngern immer gesagt hat. Und da heißt es immer wieder von den Evangelienschreibern, das ist auch eine Art Selbstkritik, die die üben, übrigens ein Beweis für die Wahrheit. Wir sind ehrlich bis in die Knochen. Hätten die Schönfärberei getrieben, dann hätten sie das gar nicht geschrieben. Da heißt es dann bei den Leidensankündigungen und am dritten Tage auferstehen. Die Jünger verstanden es nicht. Verstanden es nicht. Das war zu. Und das bestätigt hier Johannes. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht. Er will sagen, eigentlich hätten wir aufgrund des geschriebenen Wortes draufkommen müssen. Das ist das, was Jesus ihnen auf Schritt und Tritt beibringen wollte. Da steht es geschrieben. Aufgrund des geschriebenen Wortes muss es so kommen. Es muss alles erfüllt werden, was geschrieben steht. Und sah und glaubte. Johannes kam mit dem Petrus zusammen zum Glauben durch Sehen. Durch das Sehen dessen, was da in der Grabkammer war. Wenig später überliefert er uns das Wort Jesu, dass dieser gesprochen hat zum Thomas. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. In der Situation sind wir, bis heute. Noch einmal, die Kritik, die Johannes hier übt an sich selber, ist: eigentlich hätten wir aufgrund des geschriebenen Wortes zum Glauben kommen können. Aber nun hat Jesus den anderen Weg beschritten und hat uns sozusagen mit der Nase draufgestoßen und sah und glaubte. Auch beim Thomas, er hat ihn ja überzeugt, nicht wahr? Da deine Hände, da leg in meine Wundmale deine Hände hinein. Und dann sagt er zu ihm: selig sind die sehen, die glauben, die nicht sehen und doch glauben. Der Zeuge bezeugt die Übereinstimmung des geschriebenen Wortes mit dem Erlebten. Ihr Lieben, das ist bis heute so. Zeugendienst ist wichtig, das ist nicht gestrichen. Wir sollten, auch wenn der heutige Trend in eine andere Richtung zielt, wenn es da und dort heute heißt, wir brauchen nicht Mission, sondern höchstens Mission als Dialog. Sagst du deine Sache, dann sage ich meine Sache, und im Übrigen sind wir dann, naja, wer wir sind und bleiben, aber herüber und hinüberziehen, das gilt nicht. Und das auch mit allen Religionen, nicht wahr, der große Einheitstrend ist da heute dran. Im Übrigen wird das Thema auch in unseren Breitengraden immer wieder heiß diskutiert. Ist Mission an Juden erlaubt, geboten, genehmigt? Wie sieht es aus? Judenmission hat es ja im Laufe der Jahrhunderte immer wieder gegeben. Ist das richtig, wenn man Judenmission betreibt? Wurde ich auch einmal gefragt in einer öffentlichen Situation. Das kam sogar aufs Rundband. Das war übrigens beim Evangeliumsrundfunk. Wurde aufgenommen. Ich habe damals spontan geantwortet: wenn wir Mission verstehen, Juden gegenüber, als eine Art von Christianisierung, dass wir meinen, wir müssten die Juden zu Christen machen. Nicht wahr? Dieses Belastende, was eben im Namen der Christenheit weithin und oft und da und dort und immer wieder geschehen ist, dann sage ich nein. So nicht. Missionierung im Sinne von Christianisierung, nein. Aber Missionierung in dem Sinne, dass ich Jesus bezeuge, dass ich auch Israel gegenüber, einem Juden gegenüber sage: Jesus ist doch der Messias, von dem im Alten Testament geschrieben steht, ihm begegnet ihr auf Schritt und Tritt, wenn ihr euer Buch, eure Bibel lest. Also das lasse ich mir nicht verbieten. Das ist geboten. Was müssen wir tun als Zeugen? Die Übereinstimmung bekunden zwischen dem, was wir erlebt haben, und dem, was geschrieben steht. Merken wir die Bedeutung der alttestamentlichen Prophetie. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir in der alttestamentlichen Prophetie uns, ja, ich kann nicht sagen, zu Hause wissen. Da tun wir wahrscheinlich allesamt uns sonders ein bisschen schwer. Eine Zeit lang war mir das mit dem dritten Tag schon eine Frage. Woher hat nämlich Jesus gewusst, dass er auferstehen wird am dritten Tage? Am dritten? Bitte? Das Zeichen? Ja. Ja, und dann denkt man, dass nicht nur Jona eine Prophetie gibt für den Messias, sondern dass das mit dem dritten Tag noch viel öfter im Alten Testament hineinverwoben ist, in die Prophetie des Alten Testamentes. Gerade der dritte Tag zum Beispiel. Und da also nun wirklich Prophetie entdecken, die bis in die Einzelheiten hinein auf Jesus weist und bei Jesus gültig ist, das ist gerade so abenteuerlich. Ich weiß nicht, war das schon dran oder kommt es erst? Das Leiden des Messias war schon dran? Psalm 19? Was sage ich? Psalm 22? War nicht dran? Im Psalm 22, Vers 19? Die Sache mit dem Teilen der Kleider, weil ja manche nämlich an der alttestamentlichen Prophetie herumkritisieren und fragen: na ja, also Jesus hat hier Prophetie, die im Alten Testament gegeben ist, bewusst erfüllt. Er wollte eben sozusagen auf seine Person bezogen Messias sein und hat nun Prophetie bewusst erfüllt. Zum Beispiel, und da würde ich gar nicht widersprechen, zunächst, zum Beispiel das Reiten auf einem Eselsfüllen hinein nach Jerusalem. Wenn man da vom Ölberg herunterkommt, nicht wahr, und die an der Tränenkapelle vorbeigeht und Jesus weit über Jerusalem, da kann man sich das gut vorstellen. Da ist Jesus mit dem Esel heruntergeritten und die Jünger und das Volk, das mitzog, das war ein triumphaler Einzug. Und eigentlich müssten die Jünger draufgekommen sein, wieso schreit der Herr Jesus jetzt nicht Halleluja, sondern er weint über Jerusalem. Ja, also da hat Jesus bewusst erfüllt, glaube ich. Aber wenn jemand das als Kritik an der Prophetie überhaupt anführt und sagt, also Jesus hat hier so ein bisschen da gedreht, dass die Sache eben so hinpasst und so, dann würde ich ihm fragen, ja, wie war denn das mit dem Teilen der Kleider? Denn der hat ja schon David in seinem Psalm 22, in dem Leidenspsalm, die Sache prophetisch ja voraus berichtet. Sie teilen meine Kleider unter sich, sie werfen um mein Gewandes los. Ja, hat er Jesus vom Kreuz herunter gesagt, vielleicht, ihr Soldaten, jetzt nehmt eure Würfel und spielt mal um meine Kleider, damit sich Prophetie erfüllt. Nein, also auf der Schiene kommen wir nicht weiter. Alttestamentliche Prophetie ist ein unverzichtbares Standbein für unseren Zeugendienst. Und deshalb sind alle Maßnahmen, bei denen man versucht und versucht hat, in der Vergangenheit ist ja das mehrfach geschehen, zum Beispiel der große Kirchenmann Marzion hat ja auch mal gemeint, man könne auf das Alte Testament verzichten und im Dritten Reich hat man es auch gemeint, man könne auf das Judenbuch verzichten und dann müsse überhaupt die Bibel, wenn überhaupt die Bibel noch, aber man müsse eben die Bibel entjudaisieren, Juden reinmachen und so weiter und solche Sachen. Wer das will, wer hier Demontage betreiben will, der beraubt sich seiner Grundlage. Die Frau von dem Professor Lapide, Ruth Lapide, sie lebt noch, jemand nicht mehr, habe ich einmal gehört, sie ist mehrfach im Fernsehen aufgetreten in der Münchner Runde. Da ist eine ganz ordentliche Sendung, sage ich mal, je nachdem, wer eben da auch befragt wird. Und da war sie, oder war das in einer anderen Runde, kann auch gewesen sein. Und da war sie auf jeden Fall mit dabei und wurde befragt über Verschiedenes. Und sie hat Folgendes gesagt. Das Neue Testament ist nur zu lesen, wenn man das Alte Testament auch verstanden hat. Begründung? Schließlich zitiert das Neue Testament 456 Stellen des Alten Testamentes. So ist das verzahnt. Ich habe das nicht nachgezählt, aber sie ist Theologin und sie weiß sicherlich, was sie sagt. 446 Stellen im Neuen Testament aus dem Alten. Also Punkt 1. Alttestamentliche Prophetie verstehen bedeutet, dass wir hier die Grundlage für unseren Zeugendienst haben. Zweitens, die alttestamentliche Prophetie gibt uns die Möglichkeit, die Einzigartigkeit Jesu Christi nachzuweisen. Gerne würde ich hier an dieser Stelle sagen, beweisen. Aber Mathematiker würden dann sofort kommen und sagen, einen Beweis gibt es nur in der Mathematik. Obwohl, wenn man das dann irgendwie auch hinterfragt, dann wird das auch wieder wackelig. Aber ich sage nachweisen. Gibt uns die Möglichkeit, die Einzigartigkeit Jesu Christi nachzuweisen. Es gibt kein Buch in der ganzen Welt, dass das leistet, was unsere Bibel leistet. Nämlich die Tatsache von Prophetie und Erfüllung aufzuzeigen. Der Koran liefert es auch nicht. Und das, was viele als einen großen Nachteil ansehen bei der Bibel, vor allem die, die eben mit der Bibel sehr kritisch umgehen, nämlich der lange Zeitraum ihrer Entstehung. Die Bibel ist in einem Zeitraum von über 1000 Jahren entstanden. Das erweist sich jetzt als großartiger Vorteil. Gerade bei der Tatsache der Prophetie. Die Tatsache von Prophetie und Erfüllung, ich sage es noch einmal so, gibt es sonst nirgends in der Welt. Mir ist es wichtig zu betonen, deshalb, weil es um den Nachweis der Einmaligkeit und Einzigartigkeit Jesu Christi geht. Da müssen wir nämlich gerade heute, wo diese Tatsache torpediert wird von allen Seiten, ganz fest im Sattel sitzen. Wenn wir da anfangen, wachsweich zu werden, wird unser Zeugendienst auch wachsweich. Wenn wir ihn überhaupt noch dann machen. Tatsache von Prophetie und Erfüllung bedeutet, ich komme gleich nochmal auf den langen Zeitraum der Entstehungsgeschichte, bedeutet, dass Gott etwas verspricht, etwas ankündigt und dann zu gegebener Zeit einlöst. Das heißt erfüllt. Gott verspricht und löst ein. Das ist eine Tatsache, die wir gerade in der Bibel feststellen können. Und dass gerade dieser Zusammenhang von Versprechen und Erfüllen bei uns fürchterlich viele Löcher hat. Dass wir das nämlich nicht mehr so recht glauben, sondern nicht mehr so recht wahrnehmen. Das kommt aus unserem alltäglichen Umgang. Eine Zeit lang als, sagt man den Handwerker nach, als die Handwerker übervoll waren mit Aufträgen, da ist der Spruch umgegangen, ich glaube nicht bloß in Württemberg, sondern im ganzen Land, dass manche gesagt haben, ja, genügt es sie nicht, wenn ich es versprochen habe, ich komme und mache das so und so und da und dann und so, genügt es nicht, wenn ich es versprochen habe, muss ich es auch noch halten. Solche Sprüche zeigen, wie gerade die Tatsache von Versprechen und Einlösen bei uns, ich sage es noch einmal so, fürchterlich viele Löcher hat. Das übertragen wir dann auf Gott. Und das übertragen wir deshalb auch auf Gott, weil der altböse Feind von Anfang an uns Menschen und der ganzen Menschheit ein schreckliches Misstrauen gegenüber dem, was Gott sagt, gesagt hat, soll ich sagen, initiiert hat. Von Anfang an. Ja, sollte Gott gesagt haben. Wisst ihr, von wem diese Frage kommt? Also, von Anfang an sitzt es bei uns drin. Und deshalb trauen wir unserem Gott in dem, was er gesagt hat. Und das, was er gesagt hat, hat er noch schwarz auf weiß aufschreiben lassen. Deshalb hat er dafür gesorgt, dass wir dieses Buch haben, die Bibel. Das ist eigentlich sein Buch. Deshalb von Anfang an geht es darum, dass wir dem, was Gott gesagt hat, auch dem Wort Gottes in seiner geschriebenen Form trauen. Unser Glaube, den wir haben, hoffentlich als lebendiger Glaube, ist immer ein Glaube, der auf dem Wort Gottes beruht. Gott hat es gesagt, so habe ich es erfahren, so und so stimmt's, und das ist in meinem Leben verankert, weil es Gott gesagt hat. Ja, und nun die Tatsache von Prophetie und Erfüllung. Prophetie durchs ganze Alte Testament hindurch hinein verwoben in all das, was da geschildert ist in den Geschichten. Und da kann man, ja, man kann vorne anfangen. Ich war, das, was Gott gesagt hat, gleich nach dem Sündenfall steckt schon voller Prophetie. Beide Geschichten. Die Josefsgeschichte ist eine Prophetie auf Jesus. Ich möchte sagen, von A bis Z. Bis in die Einzelheiten hinein. Da hat Gott dafür gesorgt, dass dieses Geschehen zur Prophetie wird auf den, den er einmal senden wird. Und dass nun das, was Mose aufgeschrieben hat, Und das, was der David hat aufschreiben lassen, und das, was Jeremia durch seinen Baruch hat, seinen Schreibgehilfen aufschreiben hat lassen, und so weiter. Und alle die, die da tätig waren, ihre Funktionen hatten, dass das nicht von gestern auf heute geschehen ist, sondern in diesem langen Zeitraum, ist jetzt von einem ganz grandiosen Vorteil. Da hat nämlich der Jesaja mit dem Mose nicht aushandeln können. Also, gell, Mose, du schreibst das mit dem Schlangensamen auf da, so die Prophetie und so weiter, dass der Schlangensame da mal eines Tages aktiv werden wird. Und ich schreibe dann das mit der Jungfrauengeburt auf. Damit es klar ist. Du schreibst das und ich schreibe das andere. Merkt ihr, nicht wahr, die zeitliche Abfolge, dass da nichts hat ausgehandelt werden können, wer was und wann und so schreibt, das ist jetzt von großem Vorteil und ist ein grandioser Nachweis dafür, dass hier Gott selber am Werke war, dass das so aufgeschrieben wurde. Tatsache von Prophetie und Erfüllung, die Möglichkeit, die Einzigartigkeit Jesu nachzuweisen. Diese Prophetie, die ins Alte Testament hineinverwoben ist, und das ist jetzt eine, ich möchte sagen, eine Studiergeschichte, bei der man ein ganzes Leben lang forschen kann. In der Tat. Diese Prophetie hat sich nur in der Person Jesu Christi erfüllt. Nur in der Person Jesu Christi. Ich habe hier ein Büchlein in der Hand. Es ist schon alt, John Meldau. Er ist auch jüdischer Abstammung, soviel ich weiß. Der Messias in beiden Testamenten. Der schreibt auf Seite 15 etwas Interessantes. Da zitiert er einen Mathematiker. Ich habe ja vorhin gesagt, am liebsten würde ich Beweis sagen, aber ich sage Nachweis, etwas zurückhaltend. Aber der bringt hier von einem Mathematiker eine Wahrscheinlichkeitsberechnung. Und zwar im Blick auf die Zahl der Prophezeiungen auf den, der da kommen soll. Und wenn sich all die Prophezeiungen sozusagen in eine Person bündeln, dann kann das nicht einfach bloß Zufall sein. Und nun macht er eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, und zwar nach dem Prinzip, indem er von der Frage ausgeht, ist vielleicht doch zufällig gewesen, dass sich das alles in der Person Jesu Christi erfüllt hat, oder ich sage es jetzt mal so, in der Person aus Nazareth, in dem Jesus von Nazareth. Ist es vielleicht doch Zufall gewesen? Da schreibt er, nehmen wir an, ein Dr. Gregory sagt das, also den zitiert hier der Buchschreiber Meldau. Nehmen wir an, dass es nur 50 Prophezeiungen im Alten Testament gäbe, anstatt 333 auf Jesus. Das sagt er nicht, aber 50 über das erste Kommen Christi, die uns Einzelheiten über den kommenden Messias geben und die alle auf die Person Jesu zutreffen, so wäre die Wahrscheinlichkeit einer Zufallserfüllung, also dass das alles zufällig wäre, bei 50 Prophezeiungen, wie sie von Mathematikern gemäß der Wahrscheinlichkeitstheorie kalkuliert wird, geringer als 1 zu, jetzt kommt eine Zahl, die kann ich gar nicht lesen. Nein, die muss ich erklären. Das ist 1 zu 1, 125, und dann kommen 3, 6, 9, 12 Nullen. Weißt du, was das ist mit 12 Nullen? Naja, also, ist ein Mathematiker unter uns, der das sagen kann. Also Billionen oder was weiß ich, das geht noch drüber hinaus. Ja, aber das hört es noch nicht auf. Also, wenn das zufällig wäre, dann in dem Verhältnis. Fügen wir nun nur noch 2 Elemente zu diesen 50 Prophezeiungen hinzu, und zwar die Zeit und Ort ihres Geschehens, also das wären jetzt 52 Prophezeiungen auf Christus, so übersteigt die gewaltige Unwahrscheinlichkeit eines zufälligen Stattfindens alle durch Zahlen ausdrückbare Potenzen. Also dann ist der Zahl, da bis in Speisesaal geht es dann rüber mit den Nullen. So weit, das kann man dann gar nicht mehr lesen. Also das übersteigt das Begriffsvermögen des Menschen. Dies ist genug, sollte man meinen, um für immer jede Berufung auf Zufall zum Schweigen zu bringen, die einem Ungläubigen auch nur die geringste Fluchtgelegenheit vom Beweis der Prophetie bietet. Ihr merkt, er spricht vom Beweis. Also, alttestamentliche Prophetie gibt uns die Möglichkeit, die Einzigartigkeit Jesu Christi nachzuweisen. Jetzt drittens. Jetzt wird es ein bisschen heiß. Aber ich meine, das ist gerade für uns heute von entscheidender Bedeutung. Die Sache mit der Einzigartigkeit auch. Aber das, was jetzt kommt, ist noch ein bisschen brisanter. Ich sage mal jetzt meinen Satz. Also drittens, die alttestamentliche Prophetie zeigt die Überlegenheit Gottes über alle Götzen. Und jetzt habe ich noch etwas hinzugefügt. Einschließlich Allah. Nochmal. Alttestamentliche Prophetie zeigt die Überlegenheit Gottes über alle Götzen. Einschließlich Allah. Das will ich nachweisen. Da finden sich bei Jesaja folgende Sätze. Jesaja 41, Vers 26 zum Beispiel. Wer hat es von Anfang an verkündigt, dass wir es vernahmen? Wer hat es vorhergeweissagt, dass wir sagen, das ist recht? Aber da ist keiner, der es verkündigte. Keiner, der etwas hören ließ. Keiner, der von euch ein Wort hörte. Ich muss zu diesem Satz, ich komme gleich noch ein anderer dazu. Ich muss dazu sagen, Israel musste sich in der babylonischen Gefangenschaft, und die Botschaft eines Jesaja ist auch an diese dort in Babel gefangenen Juden ergangen, auseinandersetzen mit einer Unmenge von Göttern, Götzen, Gottheiten. In Babel hat es gewimmelt mit Götzen. Nicht, da jede Stadt hat einen besonderen Gott gehabt, jeder König einen besonderen Gott. Für den Nebukadnezar war es, glaube ich, der Marduk. Die hatten alle ihre Götter. Also mit der Vielgötterei musste sich Israel auseinandersetzen. Israel sollte ja den einzig einen wahren Gott vertreten in der Welt. Und was haben sie gemacht bis zur babylonischen Gefangenschaft? Immer die anderen, nicht Baal und Elia, denkt mal dran. Einfach die anderen Götter und Götzen irgendwie für erwägenswert erachtet, statt den einen einzigen wahren Gott, den sie erlebt haben, den sie vertreten sollten, nun auch wirklich zu vertreten. Dann hat Gott gesagt, ich schicke euch nach Babel, da gibt's Götter en masse. Ja, und dann waren sie in der Babylonischen Gefangenschaft. Und als sie zurückkehrten, nach 70 Jahren, jetzt bündle ich einmal den Gedanken, waren sie vom Götzendienst geheilt? Vielleicht auch durch das, was Jesaja mit seiner Botschaft hat ausrichten müssen. Wer hat es von Anfang an verkündigt, dass wir es vernahmen? Wer hat es vorher geweissagt, dass wir sagen, das ist recht? So, jetzt füge ich noch aus Kapitel 44, die Verse 6 bis 8 hinzu, Jesaja 44, 6 bis 8. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaoth: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Das ist ein Zentralsatz. Und wer ist mir gleich? Er rufe und verkünde es und tue es mir dar. Das heißt, Gott fordert jetzt die Götzen heraus. Durch seinen Propheten, durch die Botschaft, die er ausrichten lässt. Wer hat vor Zeiten kundgetan das Künftige? Verstehen wir den Satz? Das heißt, wer hat prophetisch schon bereits voraus verkündigen können? Wer? Wer von den Götzen? Sie sollen uns verkünden, was kommen wird. Das war ein Frontalangriff des Propheten mit seiner Botschaft gegen die ganze Vielgötterei in Babel. Fürchtet euch nicht und erschrecke nicht. Habe ich dich nicht schon lange hören lassen und es dir verkündigt? Das heißt, voraus verkündigt, du weißt es doch schon lang. Ihr seid doch meine Zeugen, ist auch ein Gott außer mir. Es ist kein Fels, ich weiß ja keinen. Die Götzenmacher sind alle nichtig. Woran ihr Herz hängt, das ist nichts nütze. Und ihre Zeugen sehen nichts, merken auch nichts, damit sie zu Schanden werden. Die Auseinandersetzung des wahren einen Gottes mit den Götzen. Und was ist der ganz wichtige Unterscheidungspunkt an dieser Stelle? Worin unterscheidet sich der lebendige, wahre, eine, einzige Gott von den Götzen? Dass er vorher voraussagen kann, was künftig geschieht. Wahrscheinlich ist es für uns an einer Stelle fast sogar selbstverständlich, weil wir aus der Bibel ja diesen großen, überlegenen Gott, der alles in Händen hält, der über allem steht, der die Zeit geschaffen hat, der große Planer, nicht wahr, der Äonenplaner und so, für uns gar kein so ein wichtiger Punkt, aber an dieser Stelle ist ein wichtiger Punkt. Die Überlegenheit Gottes über alle Götzen, selbstgemachten Götter, und Gottheiten und was da genannt werden mag. Die Überlegenheit besteht darin, dass er von langer Hand planen, festlegen kann, voraussagen kann und das sogar aufschreiben lassen kann und sich darauf festlegen lässt. Das hast du gesagt, so und so, da und da und angekündigt, dass es eintreten soll und eintreten werden wird. Also bitteschön. Die Überlegenheit Gottes über alle Götzen. Was die Bibel damit leistet, ist einmalig. Ich wundere mich je länger, je weniger. Nein, je weniger. Dass die Bibel immer wieder Konkurrenz bekommen hat. Und zwar von allen möglichen Seiten. Wirklich, da wundere ich je länger, je weniger. Weil es eigentlich normal ist, dass dieses großartige, einzigartige, von Gott in die Welt hineingegebene Buch natürlich von der Gegenmacht dann mit Konkurrenz versehen wird. Da gab es in den 60er Jahren das sogenannte Rote Büchlein, das Mao-Büchlein, Worte des Vorsitzenden Mao. Was hat man damals selbst in den Kirchen gezittert und gemeint, also eines Tages wird das Rote Büchlein von Mao wenigstens im Neuen Testament den Rang ablaufen. Und die studentische Jugend von damals, die hat mit großen Tönen, nicht wahr, das Rote Büchlein da propagiert. Heute spricht bald niemand mehr davon, wenn der Leier davon anfängt. Wie ist mit dem Koran? Ich muss dieses Thema aufspießen. Das wird uns noch ein Weilchen zu schaffen machen. Ich habe nicht jede Sure gelesen, aber etliche, die alle so anfangen, von Allah, dem Allbarmherzigen. Ja, da kommt dann einiges und nicht immer etwas Barmherziges, aber so wird es eingeleitet, von Allah, dem Allbarmherzigen. Das ist beeindruckend. Wir waren vor ein paar Wochen in Berlin, wir, meine Frau und ich, ganz in der Nähe von der Hasenheide, von dem Jahnpark oder auch Hasenheide Volkspark ist wahrscheinlich so ein Zipfel von dem Tempelhofer Flugplatz oder was. Das habe ich jetzt nicht genau erforscht. Aber ist auf jeden Fall in den letzten Jahren eine Moschee entstanden, architektonisch eindrucksvoll. Kuppel, wunderbarer Bau, Verzierungen. Die müssen also Sachen verwendet haben, die übrigens verboten sind, dass die verbaut werden bei uns. Deshalb kommt auch jetzt noch ein Schwanz. Aber zwei Minaretts, eben rechts und links, neben die Kuppel hingestellt, die, denke ich, also das habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber 10 bis 15 Meter zu hoch gebaut wurden. Und das ist Prinzip. Also die Baugenehmigung hat weniger vorgesehen. Auch die Kuppel scheint viel zu hoch gebaut worden zu sein, aber nun steht es da. Und es ist vom Bauamt Baustopp verhängt worden. Das gibt es ein Hin und Her und natürlich wird jetzt herumgerätselt, Baustopp, also nicht mehr weiterbauen, auch müssen in der Moschee also Elfenbein-Elemente verwendet worden sein, die hier verboten sind, dass sie verbaut werden und so weiter. Also im Augenblick Baustopp. Ich bin gespannt, ob bei einem unserer nächsten Berlin-Besuche die Minaretts abgetragen worden sind. Da wird wahrscheinlich eine Strafe verhängt, wenn überhaupt, aber das bleibt stehen. Und das ist Prinzip. Dort ist in der Nähe nun nicht gerade ein Kirchturm, aber es muss so sein, dass auch die Minaretts mit ihrer Höhe, mit ihrer Mehrhöhe gegenüber umliegenden oder umstehenden Kirchtürmen dokumentieren müssen, Allah ist größer. IDEA hat in irgendeiner Nummer, und das denke ich ist ein Satz, den wir uns vielleicht einprägen sollten für unsere Gespräche, die wir an dieser Stelle führen sollten. IDEA hat einen Satz gebracht, ich als Überschrift über eine Leserzuschrift. Der lautet so: Allah heißt Gott. Das ist nämlich immer gerne ein Argument, das gebracht wird. Im Arabischen heißt Allah Gott. Das stimmt. Allah heißt Gott. Aber Allah ist nicht Gott. Versteht ihr, wenn heute im Zuge der Gleichmacherei und dann meint man ja, den Einheitsgedanken über alles andere zu stellen. Und wenn man an dieser Stelle etwas kritisch reagiert, dann kann ja auch schnell der Schuss kommen, man sei ausländerfeindlich und was weiß ich, was da alles kommt. Lassen wir uns von dem nicht in die Knie bringen. Bitte, bitte. Ganz sachlich, es geht nicht um Menschen, die wir hier verurteilen, sondern es geht um die Sache. Es geht darum, dass wir nicht einfach so mir nichts, dir nicht, eben das mit dem Allah sagen, ja, das ist der Gleiche. Und je hochrangiger die Leute sind, die das vertreten, umso mehr sagt es ja auch das gewöhnliche Volk in unserem Land. Und es gibt heute ganz bestimmt schon sehr, sehr viele, die das genauso sagen. Allah sei der Gleiche. Und da müssen wir kommen und sagen, nein, der Allah will das gar nicht. Er will nicht der Gleiche sein. Das ist nur diese dumme und dumpfe Gleichmacherei, diese Anbieterei, die wir da betreiben. Hier haben wir den Gegenbeweis. Das Bild, das von Allah im Koran gezeichnet wird, kann dem Gottesbild, das uns die Bibel vermittelt, von dem einen lebendigen und wahren Gott, absolut nicht standhalten. Das ist nie und nimmer deckungsgleich. Und wenn die einzelnen Suren 100-mal eingeleitet werden mit dem Satz von Allah, dem Allbarmherzigen. Eben nicht. Also ich wüsste keine. Auf jeden Fall ist der Koran in einem viel, viel kürzeren Zeitraum geschrieben worden und entstanden. Und das führt man ja übrigens auch an als einen großen Vorteil gegenüber der Bibel. Und weil die Bibel eben so lange gebraucht hat, um das zu werden, was sie geworden ist, gibt es da und dort Abweichungen und so kleine, man meint auch Abschreibfehler, dass die gemacht hätten und so. Und das führt man dann an und sagt, ja, das ist doch dann so richtig menschlich. Aber der Koran ist gesichert bis in den letzten Buchstaben hinein. Ich meine gerade die Tatsache, dass der lebendige Gott Prophetie bringen kann. Und das über einen solch langen Zeitraum, der rote Faden, der sich durch die ganze Bibel hindurchzieht, beweist die Überlegenheit des wahren Gottes. Auf das berufen wir uns. So, jetzt habe ich noch einen Punkt. Aber das ist, denke ich, etwas kürzer abzuhandeln. Alttestamentliche Prophetie gibt Orientierung im Zeitgeschehen. Punkt 4. Orientierung im Zeitgeschehen. Da könnte ich konkret werden, aber das müssen wir jetzt dann auch einzeln ausführen. Zum Beispiel Sacharja 12 und Sacharja 14. Die Bündelung dessen, was dort geschrieben steht im Blick auf Jerusalem. Dass in der Jerusalem-Frage die Völker ringsum das Ganze zum Taumelbecher bekommen. Jerusalem als Taumelbecher, als Rauschtrank für die Völker ringsum. Die Völker sind islamische Völker ringsum. Und ein zweiter Schritt ist, dass Jerusalem zum Laststein wird für alle Völker. Für alle Völker. Ihr Lieben, das gibt Orientierungshilfe. Da können wir ohne weiteres jetzt nicht anfangen, Tagespolitik zu deuten, absolut nicht, aber die große Linienführung des Geschehens, des heutigen Geschehens, mit heute meine ich jetzt einfach die Entwicklung der letzten 10, 20, 15 Jahre und wie man dann die Linienführung auch ins Zukünftige hinein machen kann, wie sich das atemberaubend Schritt für Schritt erfüllt. Jetzt haben vor nicht allzu langer Zeit welche gemeint, die Geschichte mit der Roadmap. Ich war dem Friedensplan für Israel, der wurde Israel aufdiktiert, aufoktroyiert. Das müsste doch jetzt gehen. Wobei die Roadmap eigentlich in ihrem Endpunkt, da hat man ja die kritischen Punkte, übrigens auch die Jerusalem-Frage, ausgespart. Die kritischen Punkte hat man aufgehoben bis zu dem allerletzten Schritt, was weiß ich, bis zum Jahre sowieso. Aber wisst ihr, was da am Ende steht bei der gesamten Roadmap? Israel muss verschwinden. Das steht da am Schluss. Dass es scheitert, das merken wir ja jetzt schon. Heute habe ich auf der Herfahrt im Auto gehört in den Nachrichten, der von Arafat neu installierte Ministerpräsident Kurei, heißt so, oder Kurei, der soll seinen Rücktritt angeboten haben, weil die sich schon wieder streiten. Das haut schon wieder nicht hin. Arafat und er sind sich also nicht einig über, was weiß ich, über den Innenminister. Da geht es um Sicherheitsfragen. Offenbar will der Kurei doch ein bisschen nachgiebiger sein als Arafat. Orientierungshilfe im Zeitgeschehen gibt uns das prophetische Wort. Und jetzt konzentrieren wir uns auf das Alte Testament. Das prophetische Wort im Neuen Testament erst recht. Da kommen wir dann auf die Friedensfrage. Ja, da wird dann deutlich, dass wir Menschen, die wir mehr und mehr in der Gottlosigkeit versinken, doch keinen Frieden herbringen. Nein, das steht im Alten Testament, bei Jesaja. Die Gottlosen haben keinen Frieden. Und ich sage, die bekommen keinen Frieden. Die bekommen ihn nicht zustande. Das funktioniert nicht. Orientierungshilfe im Zeitgeschehen. Auf der langen scheinbaren Höhe ist das eigentlich keine Frage. Wenn ich das jetzt zitiere, das ist fast sprichwörtlich, denke ich hier. Wer sich orientieren will, der orientiere sich am Orient. Kennt ihr den Satz? Ja? Also. Und da hilft alttestamentliche Prophetie. So, habt ihr die vier Punkte? Soll ich sie nochmal wiederholen? Also. bildet die Grundlage für unseren Zeugendienst, erstens. Zweitens gibt uns die Möglichkeit, die Einzigartigkeit Jesu Christi nachzuweisen. Drittens zeigt die Überlegenheit Gottes über alle Götzen, einschließlich Allah. Viertens, wir bekommen Orientierungshilfe im Zeitgeschehen. Nun lasst uns beten. Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du dich mit deinem Wort verbirgst, dass wir dein Wort schriftlich haben und dass du es durch deinen Geist lebendig machst, so dass es uns persönlich anspricht und trifft. Das ist alles dein Geschenk, dein Wirken. Das können wir nicht machen, aber wir können es erfahren und wir können es auch erbitten. Hab Dank, dass wir auch gerade mit dem Alten Testament, dem sogenannten Alten Testament, dass wir damit einen großartigen Kompass haben, eine wunderbare Möglichkeit zu erkennen, wer du bist, wie du bist und dass du in deinem Sohn, unserem Herrn, in Jesus Christus Mensch geworden bist. Herr, das übersteigt letztlich unser Fassen und Begreifen, aber wir dürfen es dankbar annehmen. Wir wollen dich hoch ehren. Amen.